Balu Hörspielmuseum.
Struppi ist nach Berlin gekommen, um einen Koffer mit Spargeld bei seinem Schulfreund Tobi abzuholen. Doch er hat Pech. Keine Spur vom Koffer und von Tobi. Zwar entdeckt er im Laufe seiner Ermittlungen Tobi in einer Art Gefängnis in einem Neubau in Ost-Berlin, doch im nächsten Augenblick wird Tobi durch Joachim entführt. Selbiger scheint auch mit einer Gruppe, die Produktfälschungen aus dem Ostblock verschiebt, zusammenzuarbeiten.
Herzlich willkommen zum 14. Teil unserer Funknovelle auf der Suche nach Tobi. Und es spricht das Team der Tonboutique und wir wünschen gute Unterhaltung. Als ich um die Ecke bog, sah ich ihn bereits. Der schwarze VW-Bus stand direkt vor dem Maserati und daneben stand rauchend ein Typ in schwarzem Leder. Das hatte mir gerade noch zu meinem Glück gefehlt. Ich hatte gut gegessen, einiges getrunken, nun wollte ich nur noch in Deweys Wohnung und mich dort im schönen breiten Doppelbett herrlich ausschlafen. Joachim machte ein paar Schritte auf mich zu. Er blieb dicht vor mir stehen, sodass mir der Geruch seiner Kleidung, ein Gemisch aus Leder, Fett, Pipi und kaltem Rauch in die Nase stieg. »Deine Klamotten büffeln aber gewaltig. Du scheinst ja heute eine miese Laune zu haben. Die würde sich sofort bessern, wenn du in deinen Transporter steigst und in die Hauptstadt zurückdüst. Hast du etwa das Interesse am Tobi-Fall verloren?« Ich bin mal mit einem Freund ganz spontan nach Ost-Berlin gefahren, weil der bestimmte Möglichkeiten hatte. Und später stand ich dann dumm vor den Toren der Charité, weil der liebe Freund nicht mehr da war und ich hatte keinen Einreisestempel. Ah, da setzt man sich ins nächste Café und wartet, bis ich wiederkomme. Komm, lass uns jetzt rüberfahren. Wenn du hier so viel Staub aufwirbelst, dann brauchst du einen sicheren Ort. Wie kommst du darauf, dass ich mit dir fahren würde? Weil wir Freunde sind und du brauchst dringend einen Freund. Wenn du dich schon an diesen Marcel hältst, der ist sich für nichts zu schade. Er fuhr die Frauen wohl von der Piepschuh zur Charité und heute Abend hattest du die Arbeit übernommen. Tobi hat mir da ein paar Sachen erzählt und ich wollte sehen, ob es stimmte. Die Frauen sind Versuchstierchen für neue Medikamente und sie scheinen keine Ahnung zu haben. Jedenfalls streicht der Onkel Doc dann die Gelder ein und steckt sie in die eigene Tasche. So, du wohnst in Ost-Berlin und du fährst einen Wagen mit einer russischen Nummer. Früher hast du mal erwähnt, du wärst Däne. Manche sagen ja auch Finne. Ich bin Este. Und Estland liegt zumindest zur Zeit in der ruhmreichen Sowjetunion und du wohnst in der DDR, ein hübsches Land, so gemütlich mit einer Mauer drumherum. Aber wovon lebst du eigentlich zur Zeit? Ich bin Musiker. Und in dieser Funktion hast du mich nach Ost-Berlin geholt, wo ich dir Tobi beschaffen sollte. Wahrscheinlich brauchst du Tobi dringend für den Kirchenchor. Du bist immer so lustig, wenn du besoffen bist. Steig ein, jetzt bring ich an einen sicheren Ort. Ich schätze mal, du hast Tobi auch sicher verfrachtet. Momentan wohnt er bei meinem alten Freund Klaus. Der kennt Gott und die Welt. Klaus besorgt ihm eine Wohnung. Ohne Papier? Die hast du dir doch gekrallt. Du hast doch die Leiche von Javert für Tobi ausgegeben. Das lag wohl daran, dass Tobi dem Verletzten seinen Ausweis gesteckt hatte. Und jetzt hat Tobi einen Erben. Stroppi, du wirst gewaltigen Ärger kriegen, wenn du das durchziehst. Tobi war gut versichert, der Maserate und die Geschäftsanteile an dem Haus, wo die Piepschuh drin ist. Wieso interessierst du dich eigentlich für die Sache? Weil du mein Freund bist und weil ich dir helfen will. Das habe ich auch schon anders von dir gehört. Hattest du mir nicht mal angeboten, dich nach Hamburg zu begleiten? Inzwischen muss ich annehmen, dass dein Hamburg in Ost-Berlin liegt. Ich schob ihn zur Seite und ging zu meinem Wagen. Als ich gerade die Fahrertür öffnete, packte er mich an der Schulter. Stoppi, bitte. Ich stieg ein und starrte. Rasch fuhr ich um den irritierten Joachim herum. Vielleicht hatte Joa recht. Vielleicht waren Lollo und Kostner nicht gut auf Tobis Erben zu sprechen. Aber ich fand es sinnvoll, auf mich selbst aufzupassen. Dazu hatte ich einen klaren Plan. Zunächst musste der Maserati unsichtbar werden. Das war einfach. Der Kundenparkplatz von Giovannis Restaurant lag unter einem Apartmenthaus und war nicht leicht einsehbar. Da konnte der Wagen bis zum späten Vormittag unbehelligt stehen. Ich selbst war in Dewey's Wohnung gut aufgehoben. Zwar hatte ich keine Ahnung, wer sonst noch einen Schlüssel von der Wohnung haben konnte, aber mit Sicherheit nicht Lollo oder Kostner. Doch ich hatte Pech. Als ich 10 Minuten später gerade den Maserati parkte, betrat ausgerechnet Lollo mit einem dicken Chinesen die Garage.
Du hast aber einen schicken Wagen.
Bis heute bin ich gut mit dir ausgekommen und es wäre schön, wenn du jetzt auf dein Haustier Acht geben würdest. Zu meiner Überraschung hob Lollo kurz die Hand und der Chinese verzog sich in Richtung Garageneinfahrt. Kommst du wegen Tobi oder wegen dem Herrn, den ich vorhin getroffen habe?
Der Mann aus der WKF ist einfach nur am Ende. Es geht um Tobi. Ich brauche ihn. Auch ein Zigarillo.
Ich glaube, hier ist das Rauchen verboten.
Und ich liebe das Spiel mit dem Feuer.
Sag mal, ist Fräulein Baxter jetzt auf Rente? Ich meine, normalerweise ist doch Fräulein Baxter für die Drecksarbeit zuständig.
Du redest heute mal ziemlich keck.
Das könnte daran liegen, dass ich müde und besoffen bin.
Dann stell dich unter die kalte Dusche, Kleiner.
Du willst, dass ich jetzt noch aus Berlin fahre und Tobi hole?
Du schaltest aber schnell, Kleiner. Wir haben nichts dagegen, dass du die Maserati behältst. Und das Geld aus der Versicherung und die Wohnung in Spandau zum größten Teil bezahlt.
Lollo, heute so großzügig?
Du nimmst uns Arbeit ab, also?
Ich weiß, wo Tobi bis gestern war, aber nicht, wo er heute ist.
Dann fahre rüber und suche nach ihm. Und ich rate dir nicht, ohne ihn zurückzukommen.
Wenn mich nicht alles täuscht, hatte man bereits einen Mr. Jasper auf die Sache angesetzt. Wieso denn jetzt noch jemanden?
Weil Jasper ein Idiot ist. Der Alte hat die Hosen voll und hat seinen Sohn rübergeschickt. Heute Morgen durfte er ihn bei der Botschaft abholen. Den Bengel hatte man besoffen auf einer Parkbank gefunden.
Also ich fahre rüber, nachdem ich eine Mütze Schlaf hatte.
Wenn du jetzt pennen gehst und dann erst mittags rüberfährst, dann dich umhörst. Nein, Liebchen, so lange kann ich nicht mehr warten.
Das klingt, als hätte Tobi den Schlüssel von deinem Safe.
Er hat, als er ging, Edeltrotz Konten gesperrt. Und jetzt habe ich wegen dem Biest jede Menge Ärger.
Ich hörte, du hast ihn nach Ost-Berlin gebracht.
In eine sichere Wohnung. Mit allem Schikan. Aber da ist er ja nicht geblieben.
Vielleicht hat er ja Angst, dass es ihm so geht wie seiner Tante.
Hör mal, Sugar Baby. Keiner von der Familie hat die Tante auf dem Gewissen. Die war uns viel zu lieb.
Aber du weißt, wer es war.
Doch wohl dieser Javier.
Er hatte ihr einen Gaskocher unter das Bett geschoben.
Ruf mich an, wenn du Tobi hast.
Damit ging Lollo auf den Maserati zu und öffnete die Fahrertür. Mit einem Kopfnicken gebot er mir einzusteigen. Ich gehorchte. Der Chinese stand immer noch etwas abseits. Als ich Platz genommen hatte, schloss Lollo die Fahrertür. Ich gab Gas und fuhr langsam an dem Chinesen vorbei. Aus der Tiefgarage nach draußen. Langsam chauffierte ich den Maserati durch die leeren nächtlichen Straßen zum Checkpoint. Ich fuhr gerade unter den Jörgbrücken hindurch, als mich der Transporter von Joachim überholte und dann direkt vor mir herfuhr. Ich fuhr brav hinterher. In der Gneisener Straße bog er in die Zossener Straße ein. Hier gab es eine bekannte Musikkneipe, die um diese Zeit wohl noch geöffnet hatte. Mir war es ein bisschen unbehaglich, den guten Maserati in Kreuzberg auf der Straße abzustellen, da unmittelbar vor dem Musiklokal einige junge Leute mit Bierflaschen auf der Bordsteinkante saßen. Sicherheitshalber suchte ich mir einen Parkplatz hinter einem Lastwagen. Zoe hatte sein Mobil direkt vor der Tür der Musikkneipe abgestellt. Als ich näher kam, stieg er aus und schob mich in Richtung Eingang. Komm, da drin können wir was trinken. Ich hatte heute schon einiges, doch er schob mich durch die Tür. Bier oder Wein? Wein. Joachim ließ mich in der verräucherten Kneipe, die immer noch eine beträchtliche Gästeanzahl aufwies, an der Tür stehen und organisierte die Getränke. Dann suchte er zwei freie Plätze für uns. Ich bin ja vorhin nachgefahren. Ich hatte das Gefühl, du hattest Ärger mit zwei Typen.
Ich nickte schwach. Ich war so schrecklich müde.
Der Mann heißt Lucenti und er will Tobi. Und warum? Es geht wohl um Konten, zu denen er Zugang hat. Das ist doch wohl klar, wie das Ganze für Tobi ausgeht. Gesagt hatte Lolo nichts. Aber ich ging natürlich davon aus, dass er, wie das immer so schön im Krimi hieß, zu viel wusste. Sobald Lolo Zugang zu den Konten hatte, würde er Tobi loswerden wollen. Was einfach war, da dieser ja schon mit den Papieren von Javert Fugain rumlief. Joa, wieso kümmerst du dich eigentlich um Tobi? Du hast ihn doch zu mir ins Auto gesetzt und der hat mir leid getan. Außerdem ist er ein wirklich netter Typ. Du hast selber Tobi gesucht, aber im Gegensatz zu Lolo hast du ihn jetzt. Es muss in dem Spiel außer Costa und Lolo noch eine andere Seite geben. Und genau für diese arbeitest du. Joachim holte aus einer Packung zwei Zigaretten, rauchte sie an und steckte mir dann eine davon in den Mund. Es gibt da keine andere Seite. Dieser Javert hat Geld beiseite gebracht und das hat nun Tobi. Und er ist bereit, für eine sichere Bleibe was springen zu lassen. Eine sichere Bleibe in Ost-Berlin? Mit dem Reisepass von Javert Fugain kann er vom Flughafen Schönefeld nach sonst wo fliegen. Eben, das erklärt deine Rolle nicht. Als die Tante tot war, da steckte er in Schwierigkeiten und hat sich dann an den Fahrer gewandt, der über die Frau nach Ost-Berlin fährt. Und der hat sich für ihn umgehört. Und jetzt kommt die Kneipe am Arnswalder Platz ins Spiel. Keine Kneipe. Ich hatte eine prima Wohnung für den Karl aufgetreten, aber mein Mittelsmann wollte 500 Mark West für die Vermittlung. Aber bevor er nach Ost-Berlin fahren konnte, hatte ihn schon Lollo rübergebracht und in der Wohnung über der Kneipe am Arnswalder Platz geparkt. Und dort hat ihn wahrscheinlich Baxter weggebracht. Baxter sieht aus wie Grace Jones und fährt eine Motocross-Maschine. Ach, der Ledertyp, ja, der sieht aus wie eine Frau. Ich habe ihn mal im Westen im Schwutz gesehen. Baxter ist eine Frau. Na, du bist ja gut informiert. Kannst du dafür sorgen, dass ich morgen mal mit Tobi telefonieren kann? Joa schob seine Zigarette in den Mundwinkel, holte einen Zettel aus der Jackentasche und einen dicken Filzstift. Dann schrieb er eine Telefonnummer auf. Also Klaus wohnt in einer geteilten Wohnung. Die Frau, die die Hauptwohnung hat, heißt Gröber. Und das hier ist ihre Telefonnummer. Gut, ich rufe morgen gegen Mittag an. Und du brauchst jetzt weiter meine Hilfe? Nein, Joachim, wenn mein Plan klappt, dann hat Tobi nichts zu befürchten. Drück mir nur die Daumen. Joachim verließ noch vor mir die Musikkneipe. Ich trank etwas Wein, zog am Automaten noch eine Packung Zigaretten und ließ mir an der Bar ein Briefchen Zündhölzer schenken. Dann wanderte ich nach draußen zur nächsten Telefonzelle. Die Mehrheit der braven Berliner Bürger wäre bestimmt in heller Aufregung, wenn nachts um 2 Uhr ihr Telefon klingelt. Aber für Herbert war das ja die übliche Bürozeit. Bereits nach dem 3. Klingeln hatte ich ihn an der Strippe.
Ja?
Hallo, ich bin es.
Endlich rufst du an. Ich hoffe, du bist in dem ganzen Fall weitergekommen.
Ich bin sehr weit gekommen.
Gut, dann komm vorbei.
Ich weiß nicht, wo du jetzt wohnst.
Du kennst Maria Trost? Genau diese Straße, aber Nummer 6.
Ich bin in einer Viertelstunde da. Schon hatte Herbert aufgelegt. Mit dem Maserati war der Weg erfreulich kurz. Als ich hinkam, wartete Herbert schon am Hauseingang. Die ganze Straße war zugeparkt, sodass ich den Wagen kurzerhand vor der Hausdurchfahrt abstellte. Im nächsten Moment kam Herbert auf meinen Wagen zu.
Hören Sie, hier können Sie nicht parken. Moment, Struppi, wo hast du...
Es ist ein Erbstück, der Wagen gehörte Edeltraut Bier.
Edeltraut?
Herbert holte eine Packung englischer Zigaretten aus der Tasche und bot mir eine an.
Willst du hier unten reden oder mit mir nach oben kommen?
Wir können hier unten reden. Weißt du zufällig, ob Daddy in seinem Etablissement ist?
Was willst du denn von ihm?
Einen Gefallen, genauso wie von dir. Es geht um Lolo. Ich vermute, er arbeitet an Kostner vorbei.
Nur nicht so laut.
Edeltraut Bär hat auf bestimmte Gelder aufgepasst. Und Lolo verschiebt Waren aus dem Osten in den Westen. Und er steckt wohl auch dahinter, dass die Frauen aus der Piepschuh Probanden für die Pharmaforschung in Ost-Berlin sind.
Du hattest da einen Verdacht?
Javert Fougain war Edeltrauts Co-Autor und er war auch ihr Liebhaber. Durch Edeltraut erfuhr er von der Piepschuh, weil sie ja für diese die Buchhaltung erledigte. Für Javert Fougain war der Laden der perfekte Deckmantel für krumme Geschäfte. Fougain hatte nämlich noch eine andere gute Freundin, Baxter. Eine Mischung aus Grace Jones und Emma Peel. Manche glauben, Baxter sei ein Mann. Nun, Baxter arbeitet für Lolo und Lolo arbeitet für Kostner.
Also hingen diese schon nach kurzer Zeit in der Piepschuh mit drin. Hat denn Edeltraut nichts gemerkt?
Doch, aber sie hatte vielleicht den Geschäftsführer in Verdacht. Jedenfalls hat Javert ihr schließlich einen Campinggaskocher unter das Bett gestellt. Würde es nicht. Sie ist an einer Gasvergiftung gestorben, hatte aber keinen Gasherd.
Schlimm, wie man sich da täuschen kann. Nicht einen Tag hätte ich geglaubt, dass Edeltraut mit einem wie Kostner zusammenarbeitet.
Du hast auch schon mit Kostner zusammengearbeitet.
Das war etwas ganz anderes. Außerdem war das früher. Damals ging es, wenn wirklich etwas wirklich Großes lief, vielleicht um eine Kiste mit alten Waffen. Aber als er mit seinen Drogenpartys anfing, habe ich von dem Mann die Finger gelassen.
Trotzdem, Herbert, kommst du an ihn ran ohne Lolo?
Ohne Dozenti?
Ja, Lolo scheint auf eigene Rechnung zu arbeiten. Ich komme nur durch Tobi drauf. Er hat jedenfalls Tobi davon überzeugt, dass dieser in West-Berlin nicht sicher war und hat ihn nach Ost-Berlin verfrachtet. Doch Tobi wollte nicht in dem Versteck bleiben. Daher hat er ihn in einem leeren Neubauhaus eingesperrt. Ein Freund und ich haben dann Tobi befreit. Und das genau bringt mich dazu zu glauben, dass Kostner und Lolo getrennte Wege gehen.
Und wo ist Tobi jetzt?
In Sicherheit. Nur Lolo hat mir vorhin aufgelauert und mir einen Deal angeboten. Er erwartet, dass ich nach Ost-Berlin fahre, Tobi hole und ihm ausliefere.
Das ist eine kitzlige Sache. Hat Tobi Papiere?
Ja, die von Javert Fougain.
Wieso?
Da war doch dieser Unfall vor Tobis Wohnung in Spandau passiert. Und da hat Tobi wohl die Gunst der Stunde gesehen und dem Verletzten seinen Personalausweis in die Tasche gesteckt. Inzwischen ist Javert Fougain, den alle für Tobi halten, verstorben.
Und damit ist de facto Tobi Bär tot. Wenn Kostner oder Lolo ihn beseitigt, hat er kaum etwas zu befürchten. Wo ist die Leiche von Javier alias Tobi denn jetzt?
Vielleicht schon beim Bestatter.
Du hast also auch die Gunst der Stunde erkannt und spielst jetzt Tobis Erbe. Nur leider weiß das Kostner und Lolo, nicht wahr?
Ich habe keine Ahnung, wer ihm das gesagt hat.
Es ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Wichtig ist jetzt nur, dass du Tobi nicht ans Messer liefern willst.
Ich dachte, dass vielleicht du und Daddy die Pläne von Lolo und Kostner durchkreuzen könntet.
Was hast du jetzt vor?
Ich wollte jetzt Daddy anstützen.
Nein, Daddy macht den Immobilien, der passt nicht. Ich spreche mit Gunnar Jürgensen. Der macht seit Jahren mit Kostner Geschäfte, auch in den Ostblock hinein.
Und ich?
Du gehst jetzt mal schlafen. Hast du einen sicheren Ort?
Ja.
Hast du da auch Telefon?
Herbert holte eine kleine Briefkarte aus der Tasche und zog einen Kugelschreiber aus der Hemdtasche. Die Karte auf der Handfläche schrieb ich die Nummer in Kragliens Ziffern auf.
Und wer geht da ans Telefon?
Ich. Herbert klopfte mir auf die Schulter und ich stieg in den Maserati. Wie gut, dass ich so blau und so müde war, sonst hätte ich dieses Gespräch wohl nicht so ruhig durchgestanden. Ich hatte Herbert alles gesagt, was ich wusste, und er hatte jetzt alle Möglichkeiten, mich reinzulegen. Ich war davon überzeugt, dass Herbert an der Sache seinen Vorteil haben würde, und genauso überzeugt war ich, dass Herbert sich mir gegenüber ehrlich verhalten würde. Ruhig lenkte ich den Wagen zur Bayreuther Straße. Hier gab es ein großes internationales Hotel und ein Parkhaus, was fast immer geöffnet hatte. Ich konnte nur hoffen, dass der Wagen hier vor Lollo und seinen Freunden sicher war. Als ich kurz darauf durch die kalte Nacht lief, hatte ich immer wieder das Gefühl, verfolgt zu werden. Ich drehte mich häufig um, doch da war kein verdächtiger Fußgänger und auch kein langsam fahrendes Auto. Nein, Berlin war so friedlich wie tot. So fühlte ich mich auch und langsam begannen sich Kopfschmerzen in meinem Kopf breit zu machen. Es war wohl besser, nicht gleich in Duis weiches Bett zu schlüpfen, sondern erst mal entspannt zu baden.
Keď plameňom zahorí tvoj svet a slzy vyplavia všetky bolesti. Keď padne noc, láska cíti smet a nenapojená umiera v lone cti. Cez sneh a ľad letíš snoh hľadajúc novú nádej. Nič nenasíti hlad, ktorý cítiš sám. Vieš, že nikto ti život neuľahčí. To tak vždy. Keď oči krvácajú a černú sa zaplňuje prázdnota v srdci, veď nie si sám, keď prechádzaš tiesňu, vždy vedľa teba kráča nežný cit, vráti nádej a s láskou umie tvoje nohy, zahojí rany, zotrie slzy z líc. Tak príď a ver, on ťa nikdy neopustí. Neopust ho ani ty. Zapolkol si klince do dreva a teraz vďaka tomu môžeš žiť. 30 srebrných máš u seba. Či môžeš za ne živú vodu piť? Zapokol si dlane do dreva a dieťa teraz obývajú. Čo aj ukáže prstom na teba? Či priznáš, ako sa veci majú?
Schon eine Viertelstunde später war der Plan in die Tat umgesetzt und ich ließ warmes Wasser in die Wanne laufen, während ich meine Klamotten einem Waschvollautomaten anvertraute. Dann legte ich im Wohnzimmer noch eine Kassette mit Musik ein und schaltete auf Badlautsprecher um. Hoffentlich verhinderte die Musik, dass ich in der Badewanne einschlief. Das Liegen im warmen Wasser war herrlich. Der Druck auf den Schläfen verschwand sofort und ich fiel in leichten Halbschlaf, aus dem ich aber im nächsten Moment schlagartig erwachte. Hatte ich mich getäuscht oder war da jemand an der Tür gewesen? Panik kroch in mir hoch. In Gedanken sah ich Lollo vor mir und den Typen, der mit Kostner die Boys für die Partys eingesammelt hatte. Sie hatten eine Feueraxt dabei und begannen die Tür einzurammen. Nein, ich ballte die Fäuste, ich durfte jetzt nicht die Nerven verlieren. Lediglich Joachim hatte behauptet, dass ich in Gefahr war. Real gab es dafür gar keinen Grund. Noch nicht einmal Herbert kannte meinen Aufenthaltsort. Ich lauschte wieder, dann hörte ich, wie weiter unten eine Tür aufgeschlossen wurde. Offenbar waren zwei Mitmieter hochprozentig abgefüllt heimgekehrt. Ich streckte mich wieder im herrlich warmen Wasser aus. Gleich würde jeder Druck von mir weichen. Alles war gut. Morgen kam ein perfekter Tag. Alles würde perfekt gelingen. Am Schluss würde mir Tobi in die Arme fallen und Joa meine Hand schütteln. Ja, das war ein schönes, geistiges Bild. Ich schloss die Augen. Ich wollte an nichts Böses mehr denken. Ja, das tat gut hier im warmen Wasser. Spontan kam mir eine Idee. Ich hüpfte aus der Wanne und rief bei Lollo an.
Ja.
Hallo, hier ist...
Ich weiß, wer du bist. Hast du ihn?
Ich bin vor dem Haus, wo er momentan wohnt.
Worauf wartest du? Geh rein und hole ihn.
Um diese Zeit ist die Grenze so gut wie dicht. Außerdem geht das viel einfacher. Tobi hat kaum Geld. Also will er morgen um die Mittagszeit zu einer Bank.
Zu welcher Bank?
Wohl zur BHI, zur Hauptstelle in der Uhlandstraße. Er hat einen Westwagen. Ich könnte Bescheid sagen, sobald wir wieder im Westen sind.
Gut. Also ich habe ein Autotelefon. Ich gebe dir jetzt die Nummer und verbocke das Ganze nicht.
Ich goss mir noch einen großen Bourbon ein. Dann wanderte ich ins Bad. Das Badewasser war noch recht warm und ich ließ noch heißes Wasser nachlaufen. Morgen, schwor ich mir, würde ich diesen ganzen verdammten Fall endlich zum Abschluss bringen. Als ich die Augen öffnete, lag Divis Schlafzimmer im hellen Sonnenschein. Ich lag im Bademantel im Bett und ich hatte keine Ahnung, wie ich hierher gekommen war. Ein Blick auf die Uhr beruhigte mich. Es war 11.10 Uhr und ich... Der Schluss. Heute war nun der große Tag, der Schluss. Eigentlich wusste ich alles. Jetzt war es nur noch wichtig, mit heiler Haut aus der Sache rauszukommen. Und dann? Ich musste an Roger denken. Ob er immer noch seinen arabischen Freund hatte? Oder war dieser schon wieder einem neuen Lover gewichen? Ich nahm das schicke rote Telefon und wählte Rogers Nummer in Paris. Roger, ich bin's. Und wenn du mich dir zur Hölle wünschst, dann ist das in Ordnung. Dann leg einfach wieder auf. Hast du diesen verdammten Tony gefunden und das verdammte Mistgeld? Ja, und wenn alles gut läuft, habe ich sogar einen Maserati. Einen was? Herrgott, einen Traumwagen, davon träumen Franzosen, Italiener, Deutsche, aber wohl offenbar nicht belgische Pop-Punker.
Ich mache mir nichts aus Autos.
Möchtest du denn, dass ich zu dir nach Paris zurückkomme?
Du hast neulich verlangt, zwischen meinen Freunden und dir zu wählen, aber das kann ich nicht. Ich will dich und meine Freunde.
Roger, wenn du mit deinen Freunden zusammen bist.
Ja, ich weiß. Aber es hat keinen Sinn, wenn ich dir was verspreche. Ich schreibe gerade einen Song über uns, aber ich weiß doch nicht, wie er heißen wird.
Wie wär's mit Struppi?
Stru?
Es ist ein Spitzname. Das sagen alle möglichen Leute zu mir, wegen meiner immer verstrubbelten Haare.
Bei meinen Freunden heißt du Bambino.
Gefällt mir.
Dann nenne ich den Song so.
Dann wünsche ich dir, dass es ein Welthit wird. Also alles Gute, Roger.
Ja, viel Glück und pass auf dich auf.
Das war also das Ende mit Roger. Ich flitterte also ins Bad und rasierte mich. Der Waschvollautomat hatte perfekt gewaschen, doch leider nicht getrocknet. Jetzt fehlte mir die nötige Kleidung. Fieberhaft untersuchte ich Dewey's Schrank. Zwecklos. Dewey war viel größer als ich und brauchte Herrengröße, nicht wie ich, der mit Kindergröße 176 noch prima klarkam. Ich musste wohl in den sauren Apfel beißen und mit Schlabberhemd und rutschenden Hosen nachher die Wohnung verlassen. Das Telefon klingelte und ich nahm an, dass es Herbert war. Hallo, du bist aber heute früh dran.
Was bitte?
Chad!
Hör zu, ich will dich. Ich will dich sehen. So schnell wie möglich. Ich bin ganz in deiner Nähe.
Chad, ich...
Bitte lass uns kurz miteinander reden.
Chad, du kannst etwas für mich tun. Ich habe hier keine passende Kleidung. Kannst du welche besorgen?
Ich hab noch 15 Dollar dabei.
Dollar ist schlecht, niemand wäre besser.
Ich brauche nie Deutschmarks. Aber ich habe noch meinen Overall von PX im Auto.
Gut.
Dann bin ich in 10 Minuten bei dir.
Ich legte auf. Nun war es an der Zeit, ein Telefonat zu führen, was mir eigentlich nicht behagte. Aber solange Joachim auf Tobi wie eine Glucke aufpasste, gab es wohl keine andere Möglichkeit. Langsam wählte ich die Vorwahl von Ost-Berlin, jeden Moment darauf gefasst, das Besetzzeichen zu hören. Aber die Götter des Fernsprechverkehrs meinten es an diesem Vormittag wohl gut mit mir. Die Leitung rauschte friedlich und ich wählte bedächtig die Ziffern, die mir Joachim in der Nacht gegeben hatte.
Hallo?
Tobi, ich bin es. Hast du mit Joachim gesprochen? Du hast da was angestellt, sodass bestimmte Leute nicht an ihre Konten kommen.
Kostner und Lolo haben kein Recht. Das hat alles Javert eingefädelt.
Ja, aber es ist eben Javert und nicht deins, Tobi. Hör zu, ich will dir helfen, sodass ja nicht bis ans Ende aller Tage die Mafia hinterher rennt.
Solche Worte höre ich am Telefon nicht so gerne.
Tobi, bitte sage mir die Bank und wo der Schlüssel ist.
Moment, das will wohl überlegt sein. Ich berate mich mal mit jemandem.
Stille. Tobi schien mit einer anderen Person zu sprechen, doch ich konnte nichts verstehen. Er hielt wohl den Hörer zu. Die Diskussion dauerte quälend lange Minuten.
Also da bin ich wieder. Also hör zu, Bankhaus Feuermann. Sage einfach die Pose von Edeltraut Bier. Da gibt es 3 Stück. Du brauchst dafür 2 Passworte. Eins ist Molafi 8.
Molafi 8, ja.
Das andere ist leicht. Nur Tobi.
Tobi, ja.
Dann geht es in den Keller. Zum Safe. Und da musst du eine Kombination eingeben. 5 links, ja. 7 links, 7 rechts, 1 links und dann wieder.
Du bist zu schnell, Tobi. Nochmal bitte.
5 links, 7 links, 7 rechts, 1 links und dann wieder links.
Ja, und welche Zahl?
Ich glaube 4. Jedenfalls sind in dem Safe dann die 3 Schlüssel für die eigentlichen Depots.
Tobi, ich muss mir mal schnell aufmachen. Warte mal. So, da bin ich wieder. Also die Zahl ist 4.
Ja, es ist 4 oder 3.
Und was ist mit den anderen Konten der WKF-Piepshow?
Eines habe ich aufgelöst. Die anderen sind bei der BHI.
Gut, dann bleib, wo du bist. Ich versuche jetzt alles für dich zu tun, sodass du danach in Sicherheit bist, okay?
Das ist aber nett von dir. Du bist ein richtiger Freund.
Ja, also ich melde mich wieder.
Struppi?
Ja, ich komme.
Es tut mir leid, aber ich habe hier ein paar Blumen.
Rosa Nelken?
Ja, tut mir leid, dass ich für dich keine Zeit hatte.
Es gibt da ein Gerücht, dass du in Ost-Berlin warst und dann betrunken auf einer Parkbank gefunden wurdest.
Ja, aber sie haben mich sofort zur Botschaft gebracht und die haben dann alles organisiert. Klappte alles perfekt.
Ja, das ist doch schön zu hören.
Du sollst ja auch in Ost-Berlin gewesen sein.
Viel interessanter ist, dass du wusstest, dass ich hier bin.
Ich habe es halt probiert. An so vielen Orten konntest du ja nicht sein. Entweder in Spandau oder hier.
Und woher hattest du die Telefonnummer?
Von der Auskunft. Das hier ist die Abteilung für Handelsbeziehungen mit Liberia.
Chet, dein Vater arbeitet für Kostner und der hat wohl kalte Füße bekommen und da hatte er dich nach Ost-Berlin geschickt. Und du warst genauso wie Joachim daran interessiert, Tobi zu finden. Und du hattest vor, ihn nach West-Berlin zu holen. Und das ging schief.
Ja, man hat mich in einer Kneipe betrunken gemacht. Und jetzt sind alle auf mich sauer. Mein Vater und Kostner.
Chet hob sein Polohemd etwas hoch. Ich konnte in der Bauchgegend Prellungen und Blutergüsse erkennen. Kostner hat er dich geschlagen?
Erst mein Vater und dann Kostner. Er sagt, er kastriert mich, wenn ich ihm Tobi nicht bis heute Nachmittag liefere.
Na, dann würde ich dir nochmal Sex empfehlen.
Hör mal, das ist nicht lustig. Der tut das wirklich.
Damit kommt er auch nicht an seine Konten ran. Verrate mir lieber mal, wer dir den Tipp gab, wo ich zu finden bin.
Kostner wollte, dass ich Docenti nachschnüffelte und als der gestern Abend mit dem Russenlaster nach West-Berlin kam, sah ich deine Maserati.
Dann musst du doch auch mitgekriegt haben, dass ich den Wagen bei Giovanni in die Tiefgarage stellen wollte.
Nein, ich habe ja Docenti verfolgt. Der will Tobi genauso wie Kostner.
Und Tobi will nicht nach West-Berlin kommen.
Dann sollten wir ihn holen.
Du weißt ganz genau, was sie dann mit ihm machen werden.
Und was ist mit mir?
Das Telefon klingelte. Sowohl aus dem Wohnzimmer als auch aus dem Büro war das Läuten der Apparate zu hören. Ich nahm Chet bei der Hand und schob ihn ins Büro, wo er matt auf einem Stuhl Platz nahm. Ich hob rasch den Hörer ab.
Gut geschlafen?
Ich habe bereits Besuch von einem US-Boy, der bei PX arbeitet, Chess Jasper.
Frank Jasper ist das größte Stück Dreck, was die USA außerhalb zu bieten haben. Und der Sohn ist auch nicht viel besser. Hast du Probleme mit ihm?
Nein, aber er will an unseren Spezi, der in Ost-Berlin ist.
Und hast du mit Ost-Berlin gesprochen?
Ja.
Gut, wo ist die Bank?
Scheuermann.
Ich brauche eine Stunde.
Es knackte in der Leitung. Wieso hat der Herbert so plötzlich aufgelegt? Dann sah ich den Grund. Chet hat auf die Gabel gedrückt und er hatte etwas in der Hand.
Mein Vater gab es mir. Ich will es ja nicht benutzen, weil ich dich gerne habe. Aber wenn du mir Ärger machst...
Er hob elegant den kleinen Revolver hoch.
Ich kann damit umgehen. Also lass uns jetzt zu Kostner gehen. Vielleicht darfst du sogar die Maserati behalten.
Das war der 14. Teil unserer mehrteiligen Funknovelle auf der Suche nach Tobi. Und hergestellt haben wir diese Produktion am 30. Juni 2016. Und damit sagen wir Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal.